Niemand betrüge euch mit leeren Worten, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes auf die Söhne des Ungehorsams. Also hier in den ersten zwei Versen, der Beweggrund für unsere Lebensführung ist die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, sagt er, wir wandeln wie Kinder Gottes. Und er beginnt mit, werdet Nachahmer Gottes wie geliebte Kinder. Geliebte Kinder, Kinder, die sich geliebt wissen von ihren Eltern. Da ist es leichter mit dem Gehorsam, wenn Kinder wissen, sie sind geliebt. Und Kinder ahmen gerne ihre Eltern nach. Und er sagt, er verwendet dieses Bild. Als Gläubige seid ihr Kinder Gottes und als geliebte Kinder werdet Nachahmer. Hier übrigens ist wiederum dasselbe wie letztes Mal. Gestern hatten wir auch so einen Vers, da heißt es, werdet. Also nicht seid Nachahmer, sondern werdet Nachahmer, steht im Griechischen. Sie dürfen das ruhig korrigieren in Ihrer Bibel, wenn Sie möchten. Denn das ist tatsächlich, das griechische Wort dafür heißt tatsächlich werdet. Und das bedeutet, Gott lässt uns ein bisschen Raum. Gott gibt uns Zeit zum Wachsen. Er weiß, dass es ein Prozess ist. Das geht nicht von heute auf morgen, dass wir ihn optimal nachahmen. Wir beginnen mal mit der Nachahmung, aber es funktioniert am Anfang noch nicht so gut und es wird besser und besser. Macht es so wie Gott, sagt er. In der Liebe, in der Heiligkeit, im Vergeben, in dem Hingeben eures Lebens, in der Aufopferung, wie geliebte Kinder das machen, dass sie Gott nachahmen, dass sie ihre Eltern nachahmen, so sollt ihr nachahmen. Geliebte, das ist interessant. Wir sollen wissen, wir sollen es uns immer wieder selber persönlich sagen, wir sind Geliebte Gottes, geliebte Kinder. Das macht es uns leichter auf dem Weg zur Nachfolge. Wenn man weiß, dass man geliebt ist, dann geht man ganz anders an die Sache heran. Und wandelt in der Liebe. Ihr seid geliebt, Gott ist einer, der liebt, und wandelt in der Liebe. Das ist also, macht es genauso und lebt so in der Liebe, wie Gott ein Liebender ist. Wir denken daran, dass wir zur Familie Gottes gehören. Wir machen uns bewusst, dass wir einen Vater haben und deshalb handeln wir auch so wie er, wandelt in der Liebe, so wie auch der Christus uns liebte und sich selbst für uns dahingab, als eine Gabe, eine Weihegabe und als ein Opfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. In diesem Vers sehen wir zwei Richtungen. Christus gab sich für uns, heißt es hier, wie Christus uns liebte und sich für uns gab. Und dann lesen wir, er gab sich für Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also in zweierlei Richtungen ist er gestorben. Einerseits ist er für uns gestorben, andererseits ist er für Gott gestorben. Also um Gott zu gefallen, um Gott einen duftenden Wohlgeruch zu bringen. Also, und wir sollen es ihm nachmachen in unserer Hingabe. Also er ist für uns, hat sich für uns hingegeben und so dürfen wir uns jetzt auch hingeben, nicht in erster Linie für uns leben, für uns selber, sondern Christus hat sich für andere hingegeben und wir auch, das ist eine Motivation hier. Und Christus hat sich Gott hingegeben und wir auch, wir dürfen uns auch Gott hingeben, für Gott, dass er geehrt wird, dass er einen schönen Wohlgeruch hat. Das ist ein Bild aus dem Alten Testament, die Opfer, die Opfer im Alten Testament, die waren für die Nase Gottes. Das heißt, dass Gott sie riechen kann, dass Gott sie Freude haben kann, ja, bildhaft gesprochen natürlich. Das ist das Ziel unseres Lebens, dass Gott Freude hat. Wir vergessen das manchmal. Das Ziel des Lebens ist nicht, dass ich ein schönes Leben habe oder dass es mir gut geht, sondern dass es Gott gut geht. Das ist das Hauptziel unseres Lebens, dass er geehrt wird und dass er Freude hat. So deshalb hat der Herr Jesus Christus sein Leben hingegeben, damit Gott etwas davon hat in erster Linie. Und dann weiter in Vers 3, aber Unzucht, Unreinigkeit, Habsucht werde nicht einmal genannt bei euch. Wie es sich für Heilige geziemt. Jetzt erinnert er sie, ihr seid Heilige. Heilige, wie er sich für Heilige geziemt. Zuerst sagt er, sie sind Kinder, geliebte Kinder, jetzt sagt er, sie sind Heilige. Heilig heißt einerseits gereinigt. Was im Alten Testament heilig war, das war gereinigt. Gott hat nichts Schmutziges bekommen. Und zweitens, heilig bedeutete im Alten Testament, dass etwas für Gott auf die Seite gestellt wurde. Gott geweiht wurde, also für Gott zugeordnet wurde. Der hohe Priester, der hatte an der Stirn ein Stirnband, da stand drauf, oder eigentlich an der Mütze ein Stirnband, da stand drauf, heilig dem Herrn. Also dieser Mann ist für den Herrn zugeordnet. Der hat kein Eigenleben. Der lebt nur für die Sache Gottes. Der gehört Gott. Und genauso ist der Christ geheiligt durch das Blut Jesu Christi. Er gehört jetzt Gott. Das macht jetzt der Apostel hier aufmerksam, die Geschwister, auf diese Tatsache. Sie sind Geheiligte. Sie sind auf Gott ausgerichtet und gehören ihm. Aber wenn sie auf Gott ausgerichtet sind und Geheiligte sind und Gereinigte, dann sollen gewisse Dinge überhaupt gar nicht vorkommen, dass man gar nicht mal drüber reden müsse. Zum Beispiel Unzucht. Unzucht heißt jegliche Geschlechtsverbindung außerhalb der Ehe. Auf Griechisch heißt es Porneia, Porno. Porno kommt davon, aber Porno klingt sehr hart. Aber in der Bibel ist Unzucht jegliche außereheliche geschlechtliche Verbindung. Von Unverheirateten oder von Verheirateten, ganz egal. Aber außerhalb der Ehe. Ist das verboten? Das war in Ephesus nicht das Normale. In Ephesus war eine ziemliche, da gab es ziemlich viel Sünden. Das war eine Hafen, also eine Stadt am Meer, in der Nähe des Meeres. Heute nicht mehr ganz am Meer, aber damals lag es am Meer. Und da war viel, das lag am Knotenpunkt von zwei ganz wichtigen Handelsstraßen. Und da gab es viel Umtrieb, von auch viele Menschen von überall her kamen da. Und da hat sich viel Sünde auch gesammelt. Aber das soll bei euch nicht mal reden müssen, sollte man über solche Dinge bei euch, sagt Paulus. Also, das ist ein anderer Maßstab, ganz anderer Maßstab. Bei Christen dürfen solche Sachen nicht vorkommen. Das zweite ist Unreinigkeit. Unreinigkeit ist ganz allgemein jegliche Unsauberkeit in moralischer Hinsicht. Da gehören auch unzüchtige Gedanken und solche Dinge, unzüchtige Worte, unzüchtiges Reden dazu, aber überhaupt unrein, also nicht sauber, nicht der Heiligkeit Gottes entsprechend. Die Reinheit, hat jemand mal gesagt, die Reinheit beginnt bei der Kleidung und bei der Körperpflege und bei dem, wie man sich bewegt und bei dem, wie man sich gibt. Das ist äußerlich, und aber innerlich auch. Das spielt zusammen. Äußerliche Sauberkeit und moralische Reinheit. Ja, wir sind nicht Leute, die einfach mit dem Schmutz dieser Welt sich beflecken. Das dritte ist Habsucht, was hier genannt wird. Habsüchtig sein bedeutet, dass man sich Dinge ansammeln will, dass man Dinge haben will, mehr, eigentlich heißt das Wort mehr haben wollen, die Sehnsucht nach mehr, Pleonexia, Pleo heißt mehr und Nexia heißt die Neigung mehr haben zu wollen. Da konzentriert man sich auf das, seine Gedanken und sein Leben drauf, einfach mehr haben zu wollen. Das ist eine falsche Haltung, völlig falsche Haltung. Also das soll nicht mal genannt werden, damit sollen wir uns nicht mal beschäftigen müssen. Bei solchen Sachen wollen wir nicht verweilen, und es soll gar nicht nötig sein, dass wir über solche Dinge reden müssen. Das sollte so klar sein unter Christen, sagt Paulus hier. So wie es sich für Heilige geziemt, das heißt, wie es angebracht ist. es geziemt sich. Paulus wusste, dass die Leute damals ein Gefühl hatten, ein Gespür hatten für das, was sich geziemt und was sich nicht geziemt. Heute ist es vielleicht ein bisschen verloren gegangen, was sich geziemt und was sich nicht geziemt. Aber dann ist es wichtig, dass man in der Bibel liest und schaut, was geziemt sich eigentlich. Was geziemt sich für einen Heiligen? Was ist sittsam? Was ist die Sitte, die Gott möchte? Heute spricht man in der Welt nicht mehr von solchen Dingen, weil heute ist ja alles erlaubt, mehr oder weniger. Aber Christen sind anders. Christen machen sich Gedanken darüber. Was geziemt sich? Ich bin jetzt ein Heiliger. Wie benimmt man sich als Heiliger? Wie benimmt man sich würdig? Und Paulus rechnet damit, dass der Heilige Geist den Christen das klar macht. Und sie lesen ja die Bibel und sie lernen mehr und mehr Gott kennen. Und dann entwickelt man ein Gespür dafür. Paulus ist nicht gesetzlich. Gesetzlich wäre, wenn man Regeln aufstellt. Das müsst ihr tun und das ist und das und jenes. Paulus geht ganz anders vor. Paulus richtet die Christen nicht aus nach Gesetzen, sondern nach einer Person. Er sagt, schaut, Gott ist heilig und das ist eure Person. Und dieser Person entsprechend müsst ihr leben. Und dann rechnet er damit, dass sie jetzt ein sensibel werden für diese Person, die sie lieben, Jesus Christus. Auch Schändlichkeit, sagt er in Vers 4, und albernes Gerede. Schändlichkeit, das sind Dinge, über die man sich schämt. Heute ist es auch wieder schwierig, weil heute schämt man sich für nichts mehr in dieser Welt. Und da müssen Christen wieder neu sich ihr Schamempfinden wieder neu sich herstellen lassen. Was ist eine Schande und was ist nicht eine Schande? Ja, das müssen Christen wieder neu ein Gespür dafür bekommen. Und das bekommt man durch Beschäftigung mit Gott, mit seinem Wort. Auch da gibt es nicht einfach Regeln, ja, oder Gesetze. Das war im Alten Testament so. Jetzt haben sie den Heiligen Geist und er rechnet damit, dass der Heilige Geist ihnen da hilft. Sodass sie sich schämen für gewisse Dinge. Heute ist es so, dass man heute bekommt man kein rotes Gesicht mehr für gewisse Sachen, wenn man Sachen hört oder sieht. Man hat sich so daran gewöhnt. Das ist ein schlechtes Zeichen für unsere Gesellschaft. Aber Christen sollten noch rot werden, sollten sich noch schämen für Dinge. Haben sich mal zwei Schwule geküsst, geschmust im Zug. Ich habe einen Ekel bekommen, ich habe mich geschämt, am liebsten wollte ich hinauslaufen. Wir sollten uns schämen für so etwas. Albernes Gerede, das ist interessant, schon wieder etwas über das Reden. Da legt sie ja viel Wert auf das Reden, offensichtlich. Wie redet man? Wie redet man miteinander? Er hat ja schon vorher in Kapitel 4 schon davon gesprochen, dass das, was wir reden sollen, soll was Nützliches sein. Und hier ist es mal gut, wenn man sich da Gedanken macht, wenn man sich liebt, wie spricht man da? Wenn zwei Leute sich lieben, dann sprechen sie wichtige Dinge. Wenn eine Familie glücklich ist, dann wird viel geredet in der Familie, da redet man miteinander, das ist was Fröhliches und da steckt irgendwie Kraft drinnen. Wenn man richtig spricht, wenn man, aber das kann man auch, diese Kraft geht verloren, wenn man Unsinn spricht. Ja. Wir sagen Blödeln, gibt es das hier auch? In Österreich sagt man so. Ja. Das geziemt sich nicht. Das heißt nicht, dass ein Christ nicht lachen darf, im Gegenteil, der Christ hat noch was zu lachen, herzhaft kann ein Christ noch lachen, in der Welt kann man nicht mehr lachen. Die können nur oberflächlich auf Kosten anderer Witze machen. Aber wir reden anders, wir reden nicht nutzlose Dinge. Es gibt Menschen, da fragt man sich, werden die denn nie erwachsen? Die bleiben Kinder, wenn sie so reden. Die reden leeres Geschwätz. Und das soll nicht so sein, sagt der Apostel. Der Herr Jesus sagt, jedes müßige Wort, jedes nutzlose Wort oder ja, faule Wort, was auch immer die Menschen reden, darüber werden sie am Tage des Gerichts Rechenschaft ablegen. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verurteilt werden. Matthäus 12, Vers 36, 37. Und Paulus wird sicher auch daran denken, wenn er das jetzt geschrieben hat. Kein albernes Gerede. Heute wird so viel geschwätzt und ins Handy getippt und gesimselt, sagt man ja auf modern, oder? Ja. SMS und stundenlang am Telefon gesprochen. Und das ist, da wird viel, viel Nutzloses und oft auch Schädliches leider auch geredet. Witzelei, also wo hat der Humor die Grenze? Ein Christ soll nicht auf Kosten anderer lachen oder sich lustig fühlen über zweideutige Sachen, die geredet werden. Wir dürfen ganz anders lachen, wir dürfen herzhaft lachen. Und wir haben ganz andere Freude, ganz andere Art von Freude. Aber in der Welt, da ist Oberflächlichkeit, Leichtfertigkeit. Und da ist es gut, wenn man nicht mitmacht. Ja. Dann möchte ich lieber gehen bei so einer Gesellschaft. Ich kann mich erinnern, ich war in einer Gesellschaft von Lehrern. Ich war mal Schullehrer. Und da war so ein Abend, ja, man sitzt sich zusammen und alle Lehrer waren mehr oder weniger angehalten, dabei zu sein. Und ich ging auch hin und ich dachte, ich höre nicht recht. Ich befinde mich doch unter gebildeten Leuten. Da gab es nur Unsinn, also fast nur Unsinn zu reden. Und ich kann nur einen guten Rat geben, wenn man bei so einem Anlass dabei sein muss, man soll mit einem eigenen Auto kommen. Da kann man nämlich wieder zu seiner Zeit fahren und wieder gehen. Weil sonst hängt man noch drin, weil man ist mitgefahren mit jemandem und dann muss man den ganzen Abend da sitzen. Und es war für mich eine Plage. Keine wirklich sinnvollen Gespräche. Also nee, Dinge nicht, die unschicklich sind, Witzelei, die unschicklich ist oder was unschicklich ist. Wir sollen wissen, was sich geziemt, was schicklich ist, was anständig ist. Sondern vielmehr Danksagung. Hier haben wir die richtige Redensart von Gläubigen. Es gibt Menschen, man redet mit ihnen, man merkt, es sind dankbare Menschen. Das spürt man an der Art, wie sie reden. Sie sind dankbar, sie sind zufrieden in Richtung zu Gott. Und dann merkt man auch, das Gespräch ist irgendwie anders, frisch, hilfreich. Denn von diesem, Vers 5, denn von diesen seid in Kenntnis, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, Erbteil hat im Königreich Christi und Gottes. Also keiner, der sich außerehelicher Geschlechtsverbindung hingibt, keiner, der sich innerlich beschmutzt mit unzüchtigen Gedanken oder Worten oder Werken oder derlei Dinge, keiner, der mehr haben will und mit seinen Gedanken und Worten, Werken darauf aus ist, dass er mehr sich anschafft und mehr und mehr und mehr haben möchte. Keine solcher Leute, sagt Paulus, haben Erbteil im Königreich Christi und Gottes. Ein Habsüchtiger ist ein Götzendiener, sagt er sogar noch hier. Götzendienst. Wieso ist ein Habsüchtiger ein Götzendiener? Weil man nicht Gott an die erste Stelle stellt. Oder sagen wir so, weil man neben Gott noch etwas hinstellt. Oder? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist interessant, das heißt im ersten Gebot nicht, du sollst keine anderen Götter anstelle von mir haben. Das sagt er nicht. Er sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also Gott duldet keine Konkurrenz. Ich auch nicht übrigens in meiner Ehe. Also wenn meine Frau einen anderen Mann neben mich stellt, das würde mir nicht gefallen, oder? Niemandem von uns. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen. Das heißt, wir sollen nichts neben Gott hinstellen, das dann unser zweiter Gott ist und dritter Gott. Und wie hängt das mit Habsucht zusammen? Naja, was will ich haben? Was willst du haben? Wenn wir Gott an die erste Stelle stellen, dann können wir das aus den Händen Gottes nehmen. Sagen, Herr, du siehst, ich brauche ein Auto. Es ist jetzt kaputt. Jetzt gib Weisheit, dass wir da das richtig damit umgehen. Entweder ist Geld vorhanden oder wir müssen für Geld beten, je nachdem. Wenn Geld vorhanden ist, Herr, gib mir Weisheit, dass ich das rechte Auto kaufe. Ich brauche eins, aber ich brauche nicht drei. Ja, das ist die Firma, da will man natürlich auch, dass es gedeiht. Aber Herr, wenn es nicht so gedeiht, wie es soll, ich nehme das aus deiner Hand. Und wenn es gedeiht, dann habe ich mehr zu geben. Alles, was ich nicht über Gott bekommen möchte, ist ein Götze. Also was ich selber von mir aus mir holen möchte. Ein Mann hat mit mir geredet, der sagte, ich will jetzt unbedingt eine Frau. Er sagt, ja, bete darum. ja, jetzt habe ich schon so lange gebetet, ich höre jetzt auf zu beten, ich will jetzt unbedingt eine Frau. Ja, das, so geht es nicht. Er bekam auch keine. Ja. War vielleicht gut. Lieb nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Also da will jemand für sich, ja, etwas für sich neben Gott und ist nicht wirklich auf Gott ausgerichtet. Das ist hier gemeint, Götzendienst. Und solche Leute erben nicht das Königreich Gottes. Achten wir hier, er sagt nicht solche Sünden, wenn die, falls die mal irgendwo geschehen, schließen vom Reich Gottes aus. So sagt er nicht. Er sagt, solche Menschen, also solche, die Unzüchtigen, die Habsüchtigen, die Unreinen, das heißt Menschen, die von dieser Sünde gekennzeichnet sind. Das ist nicht ein einmaliges Fallen, sondern das ist wirklich ein Leben in diesen Sünden. Also Leute, die in Unzucht leben, die heißen Unzüchtige. Ja, das ist nicht eine einmalige Sünde, die, wo man gefallen ist, wo man dann Buße tut drüber und das vor Gott ins Licht stellt und wieder in Ordnung bringt. Nein, das sind Menschen, die darin leben. Die sagen, ist ja nicht so schlimm. Ich habe mit jungen Leuten geredet, die haben zusammengelebt. Und gleichzeitig wollten sie in die Versammlung gehen und haben das Abendmahl genommen und so weiter und getan, als ob nichts wäre. Das geht nicht. Das schließt sich aus. Man kann nicht Christ sein und gleichzeitig miteinander zusammenleben. Das geht nicht. Oder da gibt es andere, die fahren zusammen in Urlaub. Ja, wir sind Freund und Freundin, wir fahren in Urlaub. Ja, du darfst schon in Urlaub fahren, aber dann bitte in einer Gruppe mit vielen Jungen und vielen Mädchen, aber nicht ihr zwei einfach allein. Ja, aber wir tun nichts im Urlaub. Ja, das könnt ihr jemand anderen erzählen. Ihr wollt im gleichen Zimmer schlafen und nichts tun im Urlaub. Ja, wir sind stark genug. Ja, ist klar, wie das ausgegangen ist. Das habe ich schon vorausgesehen, wie das ausgeht. Ja. Und dann war plötzlich alles nicht mehr so schlimm, oder? Ah ja, die andere Gläubige machen das auch, hieß es dann, oder? So geht es nicht. Die schließen sich aus vom Reich Gottes. Und über diese Dinge muss geredet werden mit diesen Leuten. Das muss offen vor die Gemeinde gebracht werden. Die haben ganz klar das missachtet und haben gesündigt. Und wenn sie sich nicht dazu stellen, dann muss die Gemeinde handeln. Dann muss ihnen die Gemeinschaft entzogen werden. Sie werden nicht rausgeworfen aus der Gemeinde oder aus dem Haus oder sonst, aber die Gemeinschaft wird ihnen entzogen. Das heißt, das wird öffentlich bekannt gegeben. Alle wissen es, die zwei leben in Unzucht und bezeugen damit, dass sie Gott nicht gehorchen. Und dann kann die Gemeinde beten, dass der Herr sie züchtigt. Und man zieht sich zurück von ihnen. Man gibt ihnen nicht man isst nicht einmal mit ihnen. Ja, die Eltern essen schon mit ihnen. Aber da tut man sie nicht so behandeln wie andere Christen. Die dürfen auch nicht einmal des Herrn teilnehmen. Also, solche Leute haben kein Erbteil in dem Königreich Gottes und Christi. Das ist ein Reich. Gott regiert und Christus regiert. Dieses Reich begann übrigens, als der Herr Jesus sich setzte auf seinen Thron, zur Rechten Gottes. Jetzt ist es noch nicht vollends aufgerichtet, jetzt hat er immer noch Feinde. Solange es noch Feinde gibt, ist das Reich nicht vollendet. Aber eines Tages wird das Reich vollendet sein und dann wird der Herr mit großer Macht und Herrlichkeit regieren und es wird das Gericht kommen über die, die ihn nicht angenommen haben. Vers 6, niemand betrüge euch mit leeren Worten, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes auf die Söhne des Ungehorsams. Hier sagt er es noch einmal ganz klar. Also wegen solcher Dinge kommt der Zorn Gottes. Man darf hier nicht spielen. Also wir sehen hier, der Apostel Paulus ist hier sehr ernst und die Gemeinde Jesu muss einen Unterschied machen zwischen solchen, die draußen sind oder die sich Christen nennen. Wenn jemand behauptet, ein Christ zu sein, aber er ist ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger und so weiter, mit dem soll man nicht einmal essen. Da müssen alle das erfahren, alle Gläubigen. Vers 7, da geht es weiter, Kinder des Lichts. Vers 7, werdet also nicht ihre Mitteilhaber, denn ihr wart einst Finsternis. Ihr waret einst Finsternis. Er sagt nicht nur, ihr wart Sünder, sondern ihr wart Finsternis in Person. Er sagt nicht, ihr wart in der Finsternis, sondern er sagt, ihr wart Finsternis. Das ist interessant. Also wie wenn ihr personifizierte Finsternis wart vorher. Und da habt ihr natürlich einen Einfluss ausgeübt. Wenn man Finsternis ist, dann verbreitet man Finsteres. Aber jetzt seid ihr Licht. Er sagt nicht, jetzt seid ihr im Licht, das sind sie auch. Aber er sagt, jetzt seid ihr Licht. Also das heißt, jetzt seid ihr ein Leuchter, ein Leuchtkörper. Jetzt seid ihr Wegweiser für andere. Jetzt können andere sehen, wo es lang geht. Jetzt seid ihr Licht im Herrn, also in Christus. Sind wir Licht, weil der Herr Jesus Christus das Licht ist. Da sind wir Leuchter oder Lichtmenschen. Wandelt wie Kinder des Lichts. Also hier die nächste Motivation, wandelt wie Kinder des Lichts. Ihr seid ja Licht, ihr seid ja ein Aushängeschild jetzt in der Welt. Und die Welt beobachtet uns mehr, als wir denken. Und das manifestiert sich, dieses Licht manifestiert sich in unserer Art, wie wir leben. Die Welt merkt das. Meine Frau hat eine Freundin, die hat gesagt, ich habe so viele Christen kennengelernt. Euch kenne ich jetzt schon, wie lang? 15 Jahre, oder 14 Jahre kenne ich euch schon. Und bei euch merkt man, ihr meint das echt. Sie hat viele wahrscheinlich, ich weiß nicht, was für Christen sie kennengelernt hat, vielleicht nur Namenschristen, ich weiß es nicht. Aber sie hat eins gemerkt, die leben das. Und sie weiß genau, wie die Christen zu leben haben. Die Welt weiß das. Und sie schätzt das. Sie schätzt das sehr, obwohl sie noch nicht Christ ist. Wir beten für sie. Wandelt wie Kinder des Lichts, denn die Frucht des Geistes, oder vielleicht steht bei Ihnen die Frucht des Lichtes, so oder so, besteht in allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist die Frucht, die herauskommt. Ein gütiges Wesen. Gerechtigkeit heißt, so wie Gott gerecht ist. Das heißt, Gerechtigkeit heißt richtig, nach den göttlichen Normen entsprechend. Wahrheit, Echtheit. Vers 10, und prüft dabei, was dem Herrn angenehm ist. Also eine weitere Frucht ist, dass wir prüfen, was dem Herrn Freude macht. Prüfen setzt voraus, dass wir denken. Also man kann nicht prüfen, ohne zu denken. Die Bibel lehrt an dieser Stelle, dass es Gott gefällt, dass wir denken, bevor wir handeln. Wir müssen prüfen, bevor wir handeln. Was gefällt dem Herrn und was nicht? Wir sollen nicht einfach drauf los handeln. Prüft, was dem Herrn Freude macht, was dem Herrn wohlgefällig ist. Da muss man immer wieder überlegen. Das ist interessant, er sagt nicht, die Regel ist einfach so, so müsst ihr machen, das war im Alten Testament. Jetzt muss man ein Gespür entwickeln, das ist das Neue im Neuen Testament, in dem Zeitalter des Heiligen Geistes. Da muss man lernen, mit dem Herrn prüfen, und das erfordert ein bisschen Arbeit. Das erfordert in der Bibel lesen, das erfordert beten, das erfordert auch, dass man sich Erfahrungen einholt von anderen. Wie macht man das als Christ? Wie sieht Liebe aus in dieser Hinsicht, ja? In der Schule, wie sieht da Liebe aus? Und in der Firma und bei diesem und bei jenem. Und da steht man vor Entscheidungen. Wie entscheidet man jetzt richtig als Christ? Da muss man denken, aber der Herr nimmt uns das nicht ab. Der möchte, dass wir reif werden, und das hilft uns sehr. Unsere Umstände, in denen wir sind, die der Herr uns hineinführt, helfen uns, dass wir denken, prüfen und dann reif werden. Seid nicht mit, Vers 11, seid nicht mitbeteiligt an den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Also hier spricht er im Zusammenhang mit Finsternis von Werken. Werke, diese sollen nicht unfruchtbar sein. Also ihre Werke, ihr Tun und Lassen soll fruchtbar werden für Gott, für das Königreich Gottes. Sie sollen nicht Dinge tun, die keinen Wert haben für Gott. Und da ist gut, wenn man sich überlegt, was hat das Wert, was ich eigentlich tue? Wenn Sie Kinder erziehen, dann hat das viel Wert, sehr viel Wert, wenn Sie es für Gott tun. Vielmehr aber deckt sie auf. Also unfruchtbare Werke der Finsternis, die haben keinen Wert vor Gott und die sind aufzudecken. Das ist also gut, wenn man Sachen aufdeckt. Das ist nicht recht. Christen dürfen anderen Menschen ins Gewissen reden. Ja? Meine Frau hat mal in der Autowerkstatt denen ins Gewissen geredet. Dann haben sie verlangen so viel Geld für diese Arbeit, was sie gemacht haben, das war so gering und sie verlangen so viel, aber sie müssen das verantworten vor Gott, hat sie gesagt. Das hat genügt. Der hat sich nicht geändert, es ist ihm ins Gewissen geredet worden. Und das ist gut so. Umgang haben heißt, wir sollen schon Umgang haben mit solchen Menschen, aber wir sollen nicht Gemeinschaft haben mit ihnen. Er sagt, seid nicht mitbeteiligt. Also Umgang haben, wir haben mit allen möglichen Menschen Umgang. Ja, aber Gemeinschaft haben wir nicht mit ihnen. Das heißt, wir tun nicht mit ihren Sachen, sondern da ist ein Unterschied. Wir sollen aufdecken. Warum sollen wir aufdecken? Weil das, was sie reden, schändlich ist, sagt in Vers 12. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich. Sogar schändlich, wenn man nur darüber spricht. Schändlich auch nur zu sagen. Also es ist gut, wenn wir Dinge aufdecken, die Leute heimlich tun. Warum tun sie es heimlich? Weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Aber heute tut man vieles leider nicht mehr heimlich. Weil man das schlechte Gewissen auch nicht mehr hat, dann sollen wir es dennoch aufdecken, dass das Sünde ist. Also wir dürfen den Leuten das schon sagen. Wir dürfen nicht denken, ah ja, die sind ja keine Christen, es hilft ja nichts, wenn man denen sagt, dass das ist Sünde. Doch, das hilft schon, wenn man ihnen sagt, das ist Sünde. Denn die haben auch ein Gewissen. Jeder hat ein Gewissen und Gott wirkt auch in ihnen. Möchte sie auch überführen. Das alles, Vers 13, das alles wird geoffenbart, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar gemacht wird, ist Licht, das heißt, ist hell, ist dann beleuchtet. Und wenn es angestrahlt wird, dann ist es aufgedeckt. Darum sagt er, wache auf, du Schläfer, und steh auf aus den Toten, und Christus wird dir leuchten. Hier spricht er allerdings Christen an, Christen, die schlafen. Christen, die schlafen, heute gibt es auch viele Christen, die schlafen, und vielleicht schlafen wir auch in irgendeinem Punkt, vielleicht schlafe ich in einem Punkt. Bei mir ist es so, wenn ich schlafe, dann merke ich nicht, dass ich schlafe. Merken Sie das? Aber wenn ich dann aufwache, dann merke ich, oh, ich habe geschlafen. Und oft ist es so, man wird wachgerüttelt durch etwas und dann merkt man, oh, ich habe geschlafen. Und so ist es gut, wenn wir beten, Herr, ich weiß ja gar nicht, ob ich schlafe, aber wenn ich schlafe, dann bitte weck mich auf. In welchem Gebiet auch immer in meinem Christenleben. Zeig mir, wo ich schlafe. Es gibt sowas wie einen Todesschlaf. Hier sagt er, steh auf aus den Toten. Sie sind natürlich noch nicht ganz tot, aber es geht in die Richtung. Also wenn jemand einschläft, dann geht er Richtung Sterben. Aber wir wachen ja meistens wieder auf. Aber einmal wacht man nicht mehr auf, dann schläft man ganz ein. Aber hier, diese sind die Christen, sollen aufwachen. Und das nächste, seht also stets zu, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Also jetzt kommt das nächste, wie weise soll man wandeln? Nicht nur wie Kinder des Lichts, nicht nur wie Heilige, nicht nur wie Kinder Gottes, sondern als Weise. Wie wandelt man in Weisheit? Was ist überhaupt Weisheit? Weisheit ist, wenn man weiß, was das Ziel ist und wenn man weiß, wie man am besten Weg zu dem Ziel kommt. Das ist weise. Also wenn man ein hohes Ziel hat und wenn man um das höchste Ziel weiß und wenn man weiß, wie man zu dem höchsten Ziel kommt, dann ist man sehr, sehr weise. Und der Anfang der Weisheit ist, wenn man Gott fürchtet, sagt das Buch der Sprüche im Kapitel 1. Der Anfang von aller Weisheit ist, Gott zu fürchten. Da beginnt's. Also, jetzt, wie wandeln Weise? Ein Weiser achtet sorgfältig darauf, wie er wandelt. Denken Sie mal an eine Braut, die ist da im Brautkleid, alles ist wunderbar vorbereitet für die Hochzeit und jetzt muss sie da durch einen Feldweg gehen, es hat geregnet, es ist alles schmutzig und dreckig. Wie wird sie wandeln? Mit Sorgfalt. Ja. Wie benimmt sich jemand, der mit einem weißen Gewand in einer Kohlengrube steht und da durch muss? Ja. behutsam müssen wir wandeln. Wie wandeln wir durch die durch das Einkaufshaus? Wie wandeln wir am Bahnhof? Wandeln tun wir auch mit den Augen. Wo schauen die Augen hin? Wir müssen Acht geben. Und wie rede ich in der Gemeinschaft von leichtfertigen Menschen? Sorgfältig, sagt der Apostel, sorgfältig. Passt auf. Weise. Also, wir sollten wissen, was gut ist und was besser ist, was ist weise, wie kann man Sünde vermeiden. Als solche kaufet die gelegene Zeit aus, weil die Tage böse sind. Also das nächste hier, ein Weiser erkennt die rechte Zeit, der kauft die Zeit aus, die gelegene Zeit und gebraucht sie, weil er weiß, die Tage sind schon angefüllt mit Bösem. Also es ist so, wenn wir die Zeit nicht nutzen, verstreichen wir sie ganz sicher. Die ist schon voll. Und es geschieht so viel Böses. Und er sagt, wir sollen aber unsere Zeit für das Gute nutzen, dann müssen wir sie kaufen, die Zeit. Wie kauft man sich Zeit? Ja, ganz einfach, man muss tauschen. Man muss was eintauschen dagegen. Also es ist schon ausgefüllt, mit Bösem angefüllt und ich muss mir jetzt das kaufen, ich muss etwas hergeben dafür. Will ich jetzt ein Fernsehstück anschauen, also einen Fernsehfilm anschauen oder will ich meine stille Zeit machen? Jetzt kaufe ich mir die Zeit für die stille Zeit, indem ich Fernseher eintausche. Ist billig, das kostet nicht viel. Aber manchmal kostet es viel, manchmal ist es teuer. Vielleicht manchmal muss man auf Schlaf verzichten, um noch genügend zu beten. Oder ich muss was anderes dran geben. Also manchmal muss ich das Gute dran geben, um das Beste zu tun. Manchmal muss ich abwägen, soll ich jetzt noch die E-Mail schreiben oder soll ich beten? Da muss man dann abwägen und Prioritäten setzen. Soll ich meine Turnübungen machen und Zähne putzen oder soll ich noch stille Zeit machen, Bibel lesen? Da muss ich jetzt Prioritäten setzen. Oder am Abend, ja, soll ich jetzt schlafen gehen, was vernünftig wäre, oder bleibe ich noch auf? Ich merke, am Abend nutze ich die Zeit nicht so gut. Da lese ich, wenn ich was lese, dann lese ich fünfmal, denn dann merke ich, jetzt habe ich schon, irgendwas stimmt nicht. Ja, ich lese das und es geht nicht mehr hinein. Dann denke ich, Mensch, du nutzt die Zeit schlecht, geh schlafen, am Morgen liest du es nur einmal und du merkst, es ist viel besser. Ja. Stille Zeit am Morgen beginnt mit Schlafen gehen, wissen Sie das? Klar, oder? Wir brauchen ein gewisses Maß an Schlaf. Das habe ich auch schon probiert. Ich habe probiert, noch weniger schlafen, aber das geht dann auch nicht. Dann schlafe ich am Tag ein, während der Arbeit. Und ich muss oft viel Denkarbeit machen und das geht dann gar nicht. Also, Zeit muss man sich kaufen. Kostet etwas. Deswegen werdet nicht töricht, sondern solche, die verstehen, was der Wille des Herrn ist. Hier appelliert er an unser Urteilsvermögen. Wir sollen nicht töricht sein, sondern weise. Wem wies man weise? Man soll verstehen, was der Wille des Herrn ist. Ja, wie verstehe ich denn jetzt? Jetzt geht es wieder um das Denken. Gott will meinen Verstand erleuchten. Gott will, dass ich richtig denke. Und Paulus sagt, kommt, ihr müsst dorthin kommen. Ihr müsst richtig denken. Das Wort Gottes hilft euch dazu. Das Wort ist meines Fußes Leuchte, heißt es einmal, oder im Psalm 119, oder auch im Psalm 119, Vers 98, dein Wort macht mich weiser als meine Feinde. Das Wort Gottes macht uns weise. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist nicht klar. Herr, was willst du? Was ist jetzt klar? Was ist der Wille des Herrn? Da muss ich in der Bibel lesen. Da muss ich nachdenken. Da muss ich manchmal jemand fragen. Du, was ist hier besser? Unsere Augen sind dunkel für die Ewigkeit. Wir wissen, der Herr muss uns die inneren Augen öffnen. Heute hat schon jemand gebetet, dass der Herr uns die Augen öffnen soll. Und wir sollen immer wieder beten. Herr, gib mir Weisheit. Wenn wir nicht wissen, wie, dann soll, sagt Jakobus sagt, Gott macht uns keine Vorwürfe. Wir sollen bitten um Weisheit und er wird sie uns geben, ohne uns Vorwürfe zu machen. Er weiß, dass wir Hilfe brauchen, um weise zu werden. Wie gibt sich der Herr uns zu verstehen? Wie redet er mit uns? Nun, er sagt nicht alles klar und verständlich auf den ersten Blick, sondern wir müssen in die Schule gehen bei ihm, wir müssen forschen, wir müssen die Welt studieren, wir müssen die Bibel studieren, wir müssen die Menschen studieren. Überhaupt hat Gott das so gemacht auf dieser Welt, man muss sich Dinge erarbeiten. Das Gold liegt nicht auf der Straße, das muss man sich ausgraben und muss man arbeiten dafür. Und das Eisenerz auch nicht. Die Wissenschaftler, die müssen forschen, bis sie auf etwas draufkommen. Und der Bibelstudent, der muss graben, in der Bibel graben. Und es geht stückweise weiter. Aber der Herr will das so, weil er weiß, dann schätzen wir das. Dann schätzen wir das umso mehr und dann prägt sich das besser ein. Überlegen, Herr, was ist jetzt in diesem Fall wohlgefällig? Erfahrungsaustausch mit anderen hilft da auch. Wir sind ja nicht alleine. Geübte Sinne heißt es mal in der Bibel. Wir brauchen geübte Sinne zu erkennen, das Gute und das Böse. Wir wissen von Anfang nicht, was das Gute und was das Böse ist. Ja, was das Lügen schlecht ist, das wissen wir. Und das Stehlen schlecht ist, und das wissen wir. Aber die Feinheiten, was gut ist und was böse ist, wissen wir nicht. Dazu brauchen wir geübte Sinne. Hebräer 5, Vers 14. Aber wir müssen weitermachen. Ich merke, wir haben die Zeit erreicht, wo wir unsere Pause machen. Wollen wir es diesmal so machen, dass wir statt dem Lied 5 Minuten kurze Pause machen? Dann kann man auch auf die Toilette oder sonst wollen wir hier also kurz unterbrechen.